NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Kirsten Westhus. Herzlich willkommen. Wir blicken heute auf die Nachwuchssorgen der evangelischen Landeskirchen im Norden. Eine starke Generation von Pastorinnen und Pastoren wird bald in den Ruhestand gehen. Doch unter den jungen Theologinnen und Theologen wollen längst nicht mehr alle ins Pfarramt. Zur Debatte um eine deutsche Leitkultur gehen wir der Frage nach, welche Rolle der Glaube in religionssensiblen Räumen wie Kindertagesstätten spielen kann oder spielen soll. Was wäre aus Deutschland ohne Martin Luther geworden? Die nationale Sonderausstellung auf der Wartburg zeigt die Errungenschaften, aber auch die Schattenseiten der Reformation. Und in diesen Wochen nach Ostern stehen wieder viele Jugendliche in den Kirchengemeinden vor der Frage, Christ sein, was heißt das für mich? Es ist Konfirmationszeit und wir besuchen das Konfirmationsmuseum in Hamburg. Auf die evangelischen Landeskirchen in Deutschland rollt eine Pensionierungswelle zu. Von den etwa 18.000 Pastorinnen und Pastoren werden in den kommenden 15 Jahren etwa 40% in den Ruhestand gehen. Tausende Stellen müssten also neu besetzt werden. Zwar ist die Zahl der Theologiestudierenden seit einigen Jahren relativ stabil, aber trotzdem zu gering, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Die bremische, die oldenburgische und die hannoversche Landeskirche haben nun erstmals um Nachwuchs geworben. Brigitte Lehnhoff war auf der gemeinsamen Werbeveranstaltung für Theologie im Kloster Busfelde bei Göttingen.
Wer sich heute für ein Theologiestudium entscheidet, erntet nicht mehr automatisch Respekt und Anerkennung. Das ist deutlich herauszuhören bei den 30 Teilnehmenden der T-Days, der Werbetage fürs Theologiestudium im Kloster Bursfelde.
Also ich habe von meiner Familie eher positive Dinge gehört, ja, mach, worauf du Bock hast und wenn es ein Theologiestudium ist. Aber bei Freunden und bei Bekannten ist es schon eher wirklich so, Alter, was willst du denn da? Das ist voll crazy und hör mal auf damit. Also wirklich auch negativ. Dinge und das finde ich echt schade. Man hat viel komische, fragende Blicke.
Was sie im Theologiestudium erwartet, probieren die Jugendlichen im Selbstversuch aus. Ganz in der klösterlichen Tradition können sie zum Beispiel in einer Malwerkstatt ihrem eigenen Bild von Gott näher kommen. In einer Expertendiskussion geht es um die aktuelle Frage, ob Naturwissenschaften den Glauben überflüssig machen. Hans-Georg Mußmann, emeritierter Professor für Elektrotechnik, sieht es so. Trotz zunehmenden Wissens werde der Platz für die Vorstellung einer schöpferischen Kraft nicht kleiner.
Bei der Explosion vor 13 Milliarden Jahren muss also eine Kraft eingewirkt haben, nämlich die Energie bereitgestellt haben, die zu dieser Explosion geführt hat. Und die Bereitstellung der Energie erfordert einen Schöpfungsvorgang.
Wer kommt zu den Werbetagen fürs Theologiestudium? Mathis Burfin ist in der Hannoverschen Landeskirche zuständig für die Förderung von theologischem Nachwuchs.
Wenn es früher noch junge Menschen gab, die aufgrund von gesellschaftlichen Fragen auch ins Theologiestudium gekommen sind, in den 80er Jahren zum Beispiel, die große Umweltbewegung, die Friedensbewegung, das ist heute marginal, also spielt eigentlich keine Rolle mehr. Aus einem gesellschaftlichen Interesse heraus studiere ich nicht Theologie und gehe nicht ins Pfarramt.
Aus welchem Grund dann? Ein angehender Abiturient beschreibt sein Motiv so.
Ich möchte eigentlich den Gottesdienst und die Kirche wieder ins Alltagsbewusstsein unserer Gesellschaft und unserer Generation, also uns der jungen Generation, wieder bringen.
Mathis Burfin beobachtet, dass heute sich junge Menschen für ein Theologiestudium entscheiden, die in der kirchlichen Jugendarbeit groß geworden und im Glauben verankert sind. Für eine Volkskirche sei das nicht unproblematisch.
Die vielleicht stärker noch Fragen haben oder die noch auf dem Weg sind, noch nicht fertig sind mit ihrem Glauben. Um die muss man sich sehr viel stärker bemühen. So kann man das vielleicht sagen.
Die Nordkirche hat darauf als eine der ersten Landeskirchen reagiert. 2011 richtete sie eine Projektstelle für Nachwuchsförderung ein. Und offener als bei den evangelischen Nachbarn in Niedersachsen wird über die Rahmenbedingungen diskutiert, die sich ändern müssen, damit bei wachsendem Konkurrenzdruck Kirche als Arbeitgeberin attraktiv bleibt. Auf dem Prüfstand steht zum Beispiel die Residenzpflicht im Pfarrhaus und es geht um eine bessere Trennung von Beruf und Privatleben. Die junge Generation heute habe deutlich veränderte Erwartungen, bestätigt Pastor Uwe Brinkmann, Synodaler der Hannoverschen Landeskirche. Meist seien heute beide Partner berufstätig.
Und häufig ist es so, dass der Mensch in der Partnerschaft, der nicht in der Kirche arbeitet, einen Job sich sucht, den er gut machen kann und dann der Mensch, der in der Kirche arbeitet, sich den Job in der Nähe sucht. Das führt dazu, dass wir im Kirchenkreis Harzer Land im ländlichen Raum eher Schwierigkeiten haben, Menschen in unseren Bereich zu locken, weil eben die Möglichkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden, für den Partner des Pastors, der Pastorin, nicht so ganz einfach sind manchmal.
Praktikable Antworten sind gefragt. Nur dann dürfte es den Kirchen zukünftig gelingen, ausreichend junge Menschen für den Pastorenberuf zu begeistern.
Die evangelischen Landeskirchen auf Nachwuchssuche, Brigitte Lehnhoff berichtete. Mittlerweile gibt es in Deutschland rund 30 muslimische Kitas, aber auch in kirchlichen Kindertagesstätten der Großstädte geht es immer multireligiöser zu. Wie kann die Kita zu einem religionssensiblen Raum werden? Darum ging es in dieser Woche auf einer Tagung für Erzieherinnen und Erzieher im Kloster Loccum. Der Umgang mit Religionen der Kita wirft ganz allgemeine Fragen auf. Wie soll man auf die multireligiösen Veränderungen reagieren? Die Religionen möglichst außen vor halten, die christliche Religion zur Leitkultur für die Kleinen erklären oder allen Religionen ihren Platz einräumen? Michael Hollenbach ist diesen Fragen nachgegangen.
Rund ein Dutzend Kinder sind an diesem Morgen in der evangelischen Kita in Hannover-Hainholz zur Trommelgruppe zusammengekommen. Kinder aus Familien mit ganz unterschiedlichen kulturellen und religiösen Traditionen. Ein Kind, so die Leiterin Renate Dressler, sei Hindu und stamme aus Indien.
Wir lernen mit jedem Kind neu. Was wir jetzt gerade haben in Bezug auf Religion, das Kastensystem in Indien, wir lernen ständig neu.
In Hannover-Hainholz stammen die Eltern der Kita-Kinder aus 30 verschiedenen Nationen. 94% der Kleinen haben einen Migrationshintergrund. Die große Mehrheit der Kinder ist muslimisch. Dass die evangelische Kita natürlich eine christliche Ausrichtung habe, sei manchmal für islamische Eltern nicht ganz einfach zu akzeptieren.
Wenn eine Mutter sagt, es ist jetzt Advent und ich habe Angst, dass mein Kind davon zu viel mitkriegt, es soll nicht kommen. Auch so etwas gibt es, das ist natürlich erstmal auch konfliktträchtig.
Doch wenn man über solche Ängste rede, dann helfe das meist, Missverständnisse auszuräumen, sagt die Kita-Leiterin. Auf religiöse Feste in der Kita zu verzichten, hält Nasir Kamschili Yildiz für falsch. Sie ist Dozentin für islamische Religionsdidaktik an der Universität Paderborn.
Ich finde das eher positiv, dass man in einer bunten, pluralen Gesellschaft lebt. Und daher sollten auch christliche Feste natürlich auch im Kindergarten begangen werden. Aber es kann zu Schwierigkeiten kommen, wenn man versucht, missionarisch so ein bisschen an die Sache nochmal heranzugehen. Da müssen die Erzieher eine gewisse Sensibilität auch nochmal mitbringen, dass man bei der Thematisierung der Religion auch nicht übergriffig wird.
Wir sind evangelische Christen und machen das auch gerne, aber wir müssen nicht andere überzeugen oder missionieren, sondern wir wissen, was wir haben und wir hören den anderen gerne zu und erzählen dann von uns, aber von uns persönlich.
Betont auch Kita-Leiterin Renate Dressler. Allerdings würde sie sich, ebenso wie Pastorin Sabine Deisenroth-Rogge, auch muslimische Erzieherinnen in der Kita wünschen. Das ist nach kirchlichem Dienstrecht bislang noch nicht möglich.
Wenn wir wirklich religiös und auf allen Ebenen miteinander leben wollen, dann muss es auch in der Kita möglich sein, dass es nicht nur christliche Erzieherinnen und Erzieher gibt.
Denn die Erfahrungen mit muslimischen Praktikantinnen zeigten, dass diese aufgrund ihres sprachlichen und kulturellen Hintergrunds die Kinder oft besser verstehen können. Eine muslimische Kita, in Deutschland gibt es bislang rund 30 davon, hält Nasir Kamschili Yildiz für den falschen Weg.
Ich bin dafür, dass jede Einrichtung eigentlich diese Pluralität der Gesellschaft auch abbilden sollte.
Das sieht auch Annette Abdel-Rahman so. Die muslimische Religionslehrerin verweist auf ihre Erfahrungen an der Drei-Religionen-Schule in Osnabrück.
Dass Menschen sich begegnen und dass sie lernen, über ihre Differenzen und ihre Gemeinsamkeiten zu sprechen. Und zwar nicht nur die Gemeinsamkeiten erkennen, sondern auch lernen, auszuhalten, dass jemand anders ist oder eine andere Meinung hat. Und wenn wir das in der Kita mit Respekt üben, dann können das Menschen auch als Erwachsene. Aber wenn wir alle in unseren eigenen kleinen Kosmos sind, dann begegnen wir uns nicht. Und wir sind ständig in Missverständnissen unterwegs und das ist problematisch.
Es gehe darum, mit dieser Vielfalt umzugehen und nicht den Menschen eine Leitkultur vorzugeben, wie dies Innenminister Thomas de Maizière in dieser Woche angeregt habe. Mit dem Begriff einer deutschen Leitkultur können Pastorin Sabine Deisenroth-Rogge und Annette Abdelrahman wenig anfangen.
Ich mag den Begriff Leitkultur nicht. Mir ist es wichtiger, auf der Basis des christlichen Glaubens in diesem Stadtteil gut mit Menschen unterschiedlichster Herkunft zu leben. Und ich denke, dann klappt alles andere auch.
Wenn ich jedem zuhöre und Wertschätzung entgegenbringe, dann kann ich für meine kleine Kita eine Leitkultur entwickeln oder einen Werterahmen, wo jeder eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist ganz extrem wichtig in unserem Miteinander, dass jeder Mensch einen Platz hat und jeder Mensch seine Beachtung findet.
Kindertagesstätten als religionssensible Räume, Michael Hollenbach berichtete. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft hier auf NDR Info.
In dem evangelischen Kinderheim Margaretenhort im Hamburger Stadtteil Harburg hat es Anfang der 80er Jahre offenbar mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben. Bewohner, die sich an diese Zeit erinnern können, haben sich nach einem Aufruf des Kirchenkreises Hamburg-Ost gemeldet, teilten die Verantwortlichen mit. Grundlage der Recherchen sind die Aussagen von zwei ehemaligen Bewohnerinnen, die selbst nicht direkt betroffen waren. Demnach sollen mehrere Mädchen und Jungen von älteren Jugendlichen in der Einrichtung über längere Zeit sexuell missbraucht worden sein. Nach Einschätzung von Pröbstin Ulrike Murmann sind die Aussagen schlüssig und glaubwürdig. Noch ist den Angaben zufolge unklar, wie viele Kinder betroffen gewesen sind. Die Akten mit den Listen der Bewohner wurden nach den gesetzlichen Vorgaben bereits vernichtet. Der Margaretenhort war in den 80er Jahren ein Heim für rund 70 Waisenkinder und Jugendliche aus zerrütteten Familien. Die zentrale Einrichtung wurde Mitte der 80er Jahre schrittweise aufgelöst. Menschen, die klärende Hinweise geben können oder ihre Erinnerungen an diese Zeit mitteilen möchten, sind aufgerufen, sich zu melden. Auf der Internetseite margaretenhort.de sind kirchliche und auch unabhängige Ansprechpartner zu finden. Der katholische Militärbischof Franz Josef Overbeck hat angesichts der Debatte um den Fall eines terrorverdächtigen Bundeswehroberleutnants Besonnenheit angemahnt. Es sei wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten das Vertrauen von Verantwortlichen und auch von der Bevölkerung bekämen, so der Essener Bischof. Kritikwürdiges müsse aufgeklärt werden, sagte Overbeck und regte damit eine gründliche Aufarbeitung des Falls an. Viele Bundeswehrangehörige seien aber bereits aufmerksam für Probleme und Missstände. In der vergangenen Woche war ein Oberleutnant unter Terrorverdacht festgenommen worden. Dem mutmaßlich Rechtsextremen wird vorgeworfen, sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und einen Terroranschlag geplant zu haben. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte daraufhin von einem falschen Chorgeist und Führungsschwäche bei der Bundeswehr gesprochen. Mittlerweile hat von der Leyen ihre Pauschalkritik bedauert. Auf einem Kongress der Allianz für Weltoffenheit in dieser Woche in Köln haben Vertreter von Religionsgemeinschaften und der Zivilgesellschaft dazu aufgerufen, Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit mit Aufklärung zu begegnen. Irmgard Schwetzer, die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, betonte, dass es auch Aufgabe der Kirchen sei, Werte wie Respekt und Toleranz in die politische Bildungsarbeit und die eigenen Gemeinden hereinzutragen. Die Vorsitzende des Bundes der deutschen katholischen Jugend, Lisi Meyer, forderte die Kirchen dazu auf, sich selbstkritisch zu fragen, wo sie selbst rechtspopulistische Positionen beförderten. Auf dem Kongress diskutierten Mitglieder der Allianz für Weltoffenheit über das Thema »Gemeinsam für gelebte Demokratie«. Zu der Allianz haben sich im vergangenen Jahr als Reaktion auf die Flüchtlingsdebatte unter anderem die Evangelische Kirche in Deutschland, die Deutsche Bischofskonferenz, der Zentralrat der Juden, der Koordinationsrat der Muslime, Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammengeschlossen. Papst Franziskus wird am kommenden Sonnabend die zwei Hirtenkinder Francisco und Jacinta Martu heilig sprechen, denen 1917 im portugiesischen Fatima wiederholt die Gottesmutter Maria erschienen sein soll. Die Heiligsprechung wird der Papst zu Beginn der Messe im Marienheiligtum von Fatima vornehmen, die zum 100. Jahrestag der Marienerscheinungen gefeiert wird. Fatima ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Welt, der von Millionen Pilgern besucht wird. Den beiden Hirtenkindern und ihrer Cousine soll die Gottesmutter zwischen Mai und Oktober 1917 jeweils am 13. des Monats erschienen sein. Dabei soll sie den Zweiten Weltkrieg und das Attentat auf den späteren Papst Johannes Paul II. Vorausgesagt haben.
Soweit die Meldungen. Drei nationale Sonderausstellungen zum 500. Reformationsjubiläum wird es in diesem Jahr geben. Die zweite von ihnen ist jetzt eröffnet worden. Luther und die Deutschen ist auf der Wartburg bei Eisenach zu sehen. In der Ausstellung geht es um zwei Fragen. Wie hat Martin Luther, wie hat die Reformation die deutsche Geschichte beeinflusst? Und natürlich auch, wie hat die Geschichte das Bild, das sich die Deutschen von Luther machten, geprägt? Die Wartburg, ein deutscher Erinnerungsort, ist dabei der ideale Ausstellungsort, um diesen Fragen nachzugehen, wie Mechthild Baus erfahren hat.
Auch wenn der Tintenfleck fehlt, die Besucher drängeln sich am Absperrseil vor dem groben Tisch und dem grünen Kachelofen. Die Lutherstube bildet den krönenden Abschluss der Ausstellung. Günter Schuchert, Burghauptmann auf der Wartburg.
Luther hat hier angefangen, die Bibel zu übersetzen. Und es ist zwar nicht die Wiege unserer neuhochdeutschen Sprache, aber es ist doch schon ein Meilenstein. Und hinzu kommt ebenso, dass mit dem Wartburgfest der deutschen Studenten 1817 hier die Wiege der deutschen Demokratie steht. Denn das war die erste bürgerlich-nationale Kundgebung auf deutschem Boden, die sich auch auf Luther besann.
Als sich die Burschenschaften 1817 treffen, gilt die Wartburg bereits als deutsches Nationaldenkmal. Und Martin Luther, der nach dem Reichstag von Worms nicht ganz freiwillig ein knappes Jahr auf der Burg verbrachte, wird in den folgenden Jahrzehnten zum deutschen Nationalhelden stilisiert. Die Mythenbildung um den Reformator freilich hatte schon viel früher eingesetzt, wie die Ausstellung Luther und die Deutschen zeigt. Kurator Mark Köchner.
Zwei skurrile Exponate sind zwei Drucke, die von einem Niederländer angekauft wurden im 19. Jahrhundert. Und in den Rahmen hatte Stücke aus der Kanzel der Wartburgkapelle und aus dem Tisch der Lutherstube auf der Wartburg eingefügt. Also fast sowas wie Reliquienkult für einen protestantischen Theologen.
An die historischen Ereignisse erinnern wertvolle Exponate. Eines der raren Exemplare der Bann-Androhungsbulle, Luthers handschriftliche Notizen zum Verhör vor dem Reichstag in Worms und eine Ausgabe des September-Testaments, der ersten Druckfassung der Bibelübersetzung. Insgesamt 300 Exponate bebildern die Beziehung zwischen Martin Luther und den Deutschen, die sich, so Günter Schuchert, aus zwei Perspektiven betrachten lässt.
Einmal eben von den Deutschen aus, die sich immer ihr eigenes Lutherbild gemacht haben über die Jahrhunderte, die Luther ja gebraucht, mitunter auch missbraucht haben. Und andererseits hat Luther eben durch seinen Mut, durch seinen Gerechtigkeitssinn, er war ja kein so ganz einfacher Mensch, hat es aber auch geschafft, gesellschaftliche Umwälzungen hervorzubringen, die ich mir ohne Luther so nicht vorstellen kann.
Martin Luther, auch das zeigt die Schau, trieb das Bildungswesen voran. Im 18. Jahrhundert kommen zahlreiche Aufklärer aus protestantischen Pfarrhäusern. Auf der Gegenseite stehen die Religionskonflikte, die Deutschland infolge der Reformation erschüttern.
Es geht um Fragen, können verschiedene Konfessionen in einem Staatsgebiet zusammen existieren? Und diese Frage stellte sich ja den Menschen um 1600. Und das ist ja auch für heutige Zeit ja sehr relevant.
Und dann der Tiefpunkt der Luther-Rezeption. Die Nationalsozialisten berufen sich auf den Antisemitismus des Reformators. In der Ausstellung belegt durch ein Zitat des thüringischen Landesbischofs Martin Sasse, der es 1938 nur konsequent findet, dass ausgerechnet zu Luthers Geburtstag in Deutschland die Synagogen brennen. Danach hat Luther zunächst ausgedient.
Das wäre 1945, das Jahr, in dem verschiedene Autoren Bücher herausbringen, die den Titel tragen von Luther zu Hitler. Also Luther ist jetzt nicht mehr das Vorbild oder der typische Deutsche, der die Nationalstaatenwerdung befördert, sondern er ist der Grund für die deutsche Katastrophe.
Und welche Bedeutung hat Luther heute? Die Schau auf der Wartburg gibt darauf keine eindeutige Antwort. Sie will eine Debatte anregen.
Wenn man jetzt Luther eine bestimmte Bedeutung zuschreibt, ist man damit auch nicht anders als die Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts. Sie sahen Luther als Nationalheld. Wir sehen vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert Luther als Erinnerung daran, wie wichtig Gewissensfreiheit und möglicherweise auch Toleranz ist. Aber das hat mit dem historischen Luther ja eigentlich wenig zu tun.
Und so muss sich der Besucher schon selbst ein Urteil bilden, weshalb in diesem Jahr das 500. Reformationsjubiläum so kräftig gefeiert wird.
Mechthild Baus über Luther und die Deutschen. Die nationale Sonderausstellung über Licht und Schatten der Reformation ist bis zum 5. November täglich von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Wartburg in Eisenach zu sehen. In diesen Wochen nach Ostern stehen wieder viele Jugendliche in den Kirchengemeinden im Mittelpunkt. Es ist Konfirmationszeit. Die Konfirmation ist in den evangelischen Kirchen die Segnung der Jugendlichen auf dem Weg ins Erwachsensein. Meistens ist die Konfirmation die Voraussetzung, am Abendmahl teilzunehmen, und auch wählen und mitentscheiden dürfen sie danach. Die meist 14-jährigen Konfirmanden selbst stehen vor der Frage: Christ sein, will ich das? Denn mit der Konfirmation sollen sie selbst ihren Glauben bejahen. Neben dem Gottesdienst mit Segnung gehören zur Konfirmation heute mittlerweile auch häufig große Geschenke. Der neue Computer oder eine hübsche Summe Geld sind keine Seltenheit. Vom Initiationsritus zur Party? In Hamburg hat Christian Mattes, Pastor im Ruhestand, nun ein Konfirmationsmuseum aufgebaut. Peter Helling hat sich die Sammlung in der Hamburger Lutherkirche zeigen lassen.
Die Tür zum Turmzimmer geht knarzend auf. Dahinter, auf wenigen Quadratmetern, stehen Vitrinen voller Tassen, Teller, kleiner Bücher. Christian Mattes führt in sein Reich und strahlt dabei.
Das ist wohl die größte Sammlung für Konfirmationen, die es überhaupt gibt. Ja.
Man kennt Museen über Bierdeckel, über Spielkarten, über Brot und Salz, ja, auch eines über die Zeit. Aber ein Museum über die Konfirmation? Auf die Idee kam er, als er die schöne alte Konfirmationsurkunde seines Großvaters fand. Das weckte seine Sammelleidenschaft. Und die hält bis heute an.
Da kamen massenhaft Leute und gaben mir ihre Erinnerungen. Und jetzt gehe ich durch eBay und Freunde schicken mir was. Oder ich gehe in die Gemeinden. So sammelt sich das.
Okay. Er blättert durch große Rahmen voller Konfirmationsurkunden aus aller Welt. Aus Italien, dem Baltikum, aus Ungarn. Hier wird ein Stück Zeitgeschichte lebendig. Das älteste Dokument stammt von 1830, noch ganz schlicht und klein. Dann, in den beiden Weltkriegen, der Pastor segnet glühend zu ihm aufblickende Konfirmanden. Kanonenfutter für Verdun und andere Schlachtfelder. Und Pastor Martin Niemöller von der regimekritischen Bekennenden Kirche hat 1936 in einer Konfirmationsrede mutig den Nationalsozialismus angeprangert.
Ich habe nämlich alles das geerbt, was von Martin Niemöller zur Konfirmation nachgelassen worden ist.
Wahre Schätze. Aber Konfirmation ist auch ein Fest der Geschenke. Früher gab es, anders als heute, kein Geld. Mädchen kriegten oft schon ihre Aussteuer und Jungs eine Uhr. Die Zeiger des Lebens, sie tickten ab der Konfirmation anders.
Das ist das Ende der Kindheit. Das war also das Geschenk, das eigentlich weit verbreitet war.
Für Eltern war die Konfirmation ein schwerer Schritt. Ihre Kinder entzogen sich der Kontrolle, wurden groß. Also dachten sie:
Wir wollen dir noch einen Segen mitgeben. Deshalb heißt die Konfirmation ja auch Einsegnung.
Deshalb war es so wichtig, etwas Persönliches zu schenken, das die Jahre überdauert. Viel Kitsch, viel Süßliches, eine Tasse, ein segnender Engel, aber auch ein Bierhumpen.
Jetzt darfst du Alkohol trinken, jetzt darfst du auch rauchen.
Christian Mattes betont die tiefe Bedeutung dieses Rituals.
Ich habe 1500 Konfirmanden gehabt im Laufe der Zeit. Und diese Einsegnung, die Hand auf dem Kopf spüren, das war doch mehr als nur, ich krieg jetzt gleich noch ein Computer geschenkt.
In einer Vitrine steht ein völlig intaktes Paar Schnürstiefel, das Geschenk einer 60-Jährigen, ihre Konfirmationsschuhe. Und daneben kleine, bunte Handtaschen.
Das ist eine Tasche für Nylonstrümpfe. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die nahmen sie also mit und kriegten die Nylonstrümpfe und diese dazugehörigen Stofftäschchen zur Konfirmation.
Und Fotos mit sehr ernsten Gesichtern aus dem Jahr 1907.
Die wurden alle in so ein Kostüm gesperrt. Das war ja eine todernste Geschichte früher, meine Güte.
Anders als heute. Diese kleine Schatzkammer will Geschichten und Geschichte erzählen. Und sie richtet sich
an alle, die irgendwann mal konfirmiert sind oder konfirmiert werden.
Peter Helling zu Besuch im Konfirmationsmuseum in der Hamburger Lutherkirche. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.